Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Auf LinkedIn informieren wir Sie über jede neue veröffentlichte Folge unserer Kurzgefragt-Reihe. Jetzt LinkedIn-Follower werden, um keine AUA-Podcast-Folge mehr zu verpassen. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir wollen heute sprechen über die diskriminierungsfreie Stellenausschreibung und vielleicht schildern, dass das dann doch nicht ganz so einfach immer ist. Hochmotiviert, jung und dynamisch, das sind die Schlagworte, die in dieser Kombination eigentlich nicht mehr in Stellenausschreibungen auftauchen sollten, aber dennoch so oder ähnlich zu finden sind und folgerichtig die Gerichte beschäftigen. Zumindest der Zusatz männlich-weiblich divers, man sieht es auf diversen Handwerkerautos auch, scheint etabliert zu sein. Getan ist es damit aber nicht. Worauf müssen Arbeitgeber bei der Ausschreibung von Stellen achten? Lieber Dr. Lelei, wie klagefreudig sind denn Bewerber bei der fehlerhaften Stellenausschreibung? Was macht der sogenannte AGG-Hopper?
Man soll das ja gar nicht meinen, weil das Thema uns ja schon seit Jahren und Jahrzehnten beschäftigt. Ich habe trotzdem den Eindruck, und man kann das auch an den Entscheidungen ablesen, dass die AGG-Hopper nach wie vor aktiv sind. Die Klagefreudigkeit, ich will nicht sagen, dass die sehr, sehr hoch ist und dass die Klagewellen über das Land hinweg schwappen, aber die Klagefreudigkeit ist zumindest noch da und die ist auch merkbar da. Und es ist ja auch klar, wenn man sich das vor Augen führt, die fehlerhafte Stellenausschreibung, die führt ja nach der Rechtsprechung regelmäßig zu der Beweislastumkehr nach § 22 AGG. Und das ist ja, und das wissen unsere Hörerinnen und Hörer selbstverständlich, auch ist ja das halbe Prozess gewinnen für den AGG-Hopper in dem Augenblick, wo man die Beweislastumkehr ausgelöst hat. Da hat man die Entschädigung fast schon in der Tasche, wenn man das jetzt mal so ein bisschen flapsig aus der Sicht der AGG-Hopper sagen würde. Was meiner Meinung nach ein bisschen untergegangen ist, dass ja der Bundesgerichtshof sich auch vor einigen Jahren mit dem Thema beschäftigt hat und gesagt hat, dass AGG-Hopping sogar strafrechtlich relevant sein kann, nämlich ja immer dann, wenn die AGG-Hopper, und das ist ja in vielen Fällen der Fall, wahrheitswidrig behaupten, ernsthaft an der Stelle interessiert zu sein. Da gibt es also mittlerweile auch schon Rechtsprechung der Strafgerichte dazu.
Ja, was kann man dem AGG in Sachen diskriminierungsfreie Ausschreibung eigentlich entnehmen? Denn wenn wir ein gut gemachtes Gesetz hätten, könnte man jetzt ja von außen kommen und sagen, schau doch rein, da steht doch alles drin. Ist dem so?
Ich denke, es ist so, weil man sich ins Gesetz vertiefen kann und kann den Paragraphen 11 AGG ja lesen. Der korrespondiert mit dem Paragraphen 7 Absatz 1 AGG, dem Benachteiligungsverbot. Da sind die verbotenen Kriterien aus Paragraph 1 AGG in Bezug genommen, Rasse, ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion, Behinderung, Alter, sexuelle Identität. Das steht alles in § 1 AGG drin. Und die fehlerhafte Ausschreibung, die indiziert eben schon die Diskriminierung und führt dann auch zwangsläufig zu den Entschädigungsansprüchen. Das ist ein Klassiker des Antidiskriminierungsrechts. Da ist natürlich die Lebenswirklichkeit, das ist mir völlig klar, nicht abgebildet. Das ist aber auch nicht Aufgabe eines Gesetzes, die Vielfältigkeiten von zum Beispiel Bewerbungsanzeigen in Gesetzesform wiederzugeben.
Ja, und die nächste Frage traue ich mich fast nicht zu stellen, aber haben öffentliche Arbeitgeber andere Verpflichtungen als private?
Ja, die haben sie. Das ist auch prominent verankert, zwar nicht im AGG, aber im SGB Römisch 9. Da gibt es den Paragraphen 165. Da geht es ja im SGB Römisch 9 um den Schutz der schwerbehinderten Menschen, unter anderem eben auch am Arbeitsplatz. Und da sind Arbeitgeber verpflichtet, freie Arbeitsplätze frühzeitig bei der Arbeitsagentur zu melden, um die Besetzung mit arbeitslosen, schwerbehinderten Menschen prüfen zu lassen. Und das führt dann auch zu einer Einladungspflicht. Da muss man also zwingend schwerbehinderte Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch einladen, mit einer kleinen Ausnahme, wenn die offensichtlich fachlich ungeeignet sind. Das ist aber in diesen Fällen fast nie so. Steht auch in Paragraphen 165, in dessen Absatz 3 SGB Römisch 9 drin. Das heißt also, ja, die öffentlichen Arbeitgeber haben mehr Verpflichtungen als die privaten.
Kommen wir zum ersten Highlight der Folge. Welche konkreten Formulierungen sind denn problematisch und warum?
Ja, die problematischen Formulierungen, das hat sich in der Zeit ein wenig entwickelt. Sie hatten es auch schon gesagt, Herr Krabbel, dieses MWD oder WDM, also männlich, weiblich, divers, in welcher Reihenfolge man es jetzt auch nehmen will, das hat sich wirklich durchgesetzt und ist, obwohl es immer wieder auch vorkommt, aber doch fast kein Thema mehr. Jahrelang war das ja ein großes Thema. Jetzt sind es zum Beispiel die Digital Natives, die gesucht werden, und dann sagt die Rechtsprechung, das diskriminiert ältere Bewerber oder auch Berufsanfänger, das schließt erfahrene, höchstwahrscheinlich lebensältere Kandidaten aus, oder anderes Kriterium, Deutsch als Muttersprache, da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, dass das eine mittelbare Benachteiligung wegen der ethnischen Herkunft sein kann. Rechtssicher ist dann sowas wie verhandlungssichere Deutschkenntnisse. Also da sind die Formulierungsvorschläge und auch die Formulierungsfallen so vielfältig wie das Leben selbst.
Ja, und Arbeitgeber schreiben ja nicht ohne Grund solche Formulierungen rein, denn tatsächlich haben sie ja diese Anforderungen. Und im Umkehrschluss fragt sich dann, welche Formulierungen sind denn mindestens, sie sind vielleicht grenzwertig, haben aber einer gerichtlichen Überprüfung letztlich doch standgehalten.
Diese Formulierung gibt es interessanterweise immer wieder, interessanterweise auch fast nur in der Instanzgerichtsbarkeit. Also im Bundesarbeitsgericht habe ich solche Fälle ganz selten oder fast gar nicht erlebt. Aber Instanzgerichtsbarkeit, da kommt man immer wieder an Fälle, wo man denkt, Mann, das haben die durchgewunken, das hätte ich gar nicht gedacht. Zum Beispiel Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2023 die Formulierung junges, dynamisches Team mit Benzin im Blut. Hat das Landesarbeitsgericht gesagt, keine Altersdiskriminierung, das bezieht sich nur auf das Team und die Unternehmensdarstellung und nicht auf den Bewerber. Oder anderer Fall aus dem Jahr 2024, Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, die haben durchgehen lassen bis circa 6 Jahre Berufserfahrung. Landesarbeitsgericht sagt, keine starre Altersgrenze, das heißt also auch hier keine Diskriminierung wegen des Alters. Aber wie gesagt, Vorsicht ist da nach wie vor die Mutter der Porzellankiste. Häufig liest man die Formulierung und fragt sich dann, naja, das hätte aber auch anders ausgehen können. Sprich, also da hätte man auch eine Diskriminierung annehmen können.
Ja, und wir haben es schon angesprochen, die Arbeitgeber machen das ja nicht ohne Grund. Es gibt unter Umständen Anforderungen, die erfüllt sein sollten oder sogar müssen. Darf man insofern Sprachkenntnisse, körperliche Anforderungen oder ein bestimmtes Erscheinungsbild in Bereichen verlangen, in denen es genau darauf ankommt, bis hin zum Geschlecht vielleicht oder sogar dem Alter?
Ja, das ist auf jeden Fall zulässig. Das ist auch in § 8 AGG gesetzlich festgehalten. Es geht um die wesentlichen und entscheidenden beruflichen Anforderungen und der Zweck muss rechtmäßig und die Anforderungen angemessen sein. Das ist also erstmal nicht nur denkbar, sondern es ist auch praktisch möglich. Es sind allerdings mehr und mehr Ausnahmefälle, das muss man sagen. Das kann man zum Beispiel auch in diesem klassischen Beispiel ablesen, was man ja auch häufig in solchen Ausarbeitungen findet. Das ist im Theater, in einem Theaterstück, im Shakespeare, Romeo und Julia, da darf die Julia mit einer jungen Frau besetzt werden, die Rolle, und das darf man auch so ausschreiben. Das wäre nach dem AGG fast eine zweifache Diskriminierung, also mal jung und dann Frau mit Geschlecht. Also das sind solche fast schon Ausnahmebesetzung einer Tätigkeit in einem Frauenhaus, das ist das auch okay und ist auch mit dem § 8 AGG gerechtfertigt worden. Man muss allerdings wirklich festhalten, die gerichtlichen Hürden für diese Ausnahmen, die sind hoch.
Kann man da vielleicht auch mit dem Wunsch der Kunden argumentieren? Also ich denke da beispielsweise an den Dienstleistungssektor auf Messen, dass dort ein bestimmtes Erscheinungsbild, eine bestimmte Altersgruppe gefragt ist.
Ich denke, da wird man sich schwer mit tun. Wo man mit sich auf jeden Fall schwer tun würde, wäre sicherlich mit dem Geschlecht. Also das wäre das Stichwort, das darf man ja fast gar nicht mehr sagen. Messen, Hostesse, ja. Das wäre aus meiner Sicht der Freifahrtschein in die Diskriminierung, aber auch so etwas wie, wenn man sagt, naja, wir brauchen da junge Menschen, weil die dann besser rüberkommen, vielleicht auch optisch und dergleichen. Also das ist sicherlich ganz dünnes Eis, auf dem man sich da diskriminierungsrechtlich bewegt. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, allerdings Stichwort Paragraph 8 AGG, es muss eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung sein. Also da bin ich mir relativ sicher, dass man sich da sehr, sehr schwer tun wird, diskriminierungsfrei solche Dinge zu tun.
Die nächste Frage könnte eine ganze Folge füllen, deshalb stelle ich sie mal offen und es ist Ihnen überlassen, wie weit Sie ausführen wollen. Denn in der Praxis wird ja bei der Erstellung von Stellenausschreibungen ein Großteil die KI übernehmen. Welche Probleme sehen Sie da?
Das ist ein Problemfeld, wobei ich manchmal den Eindruck habe, dass es auch etwas zu groß gemacht wird. Das Problem, was sicherlich richtig ist, ist, dass ja erstmal der Einsatz von KI in dem Bewerbungsverfahren, Stellenausschreiben oder insgesamt im Recruiting auf bestimmten Daten, die Trainingsdaten reduziert bzw. auch beruht und dass man damit in diese berühmten Verzerrungen oder Biases reinkommen kann, berühmt-berüchtigten. Nach der EU-KI-Verordnung sind ja auch diese KI-Systeme im Personalwesen oftmals Hochrisikosysteme, was strenge Anforderungen, Transparenz und Risikomanagement darstellt. Und es gibt tatsächlich ja diese Voreingenommenheit oder kann sie geben von KI-Systemen, ob die nur nach links geht oder nach rechts geht, ist ja auch umstritten. Aber Fakt ist es, dass es eine Voreingenommenheit geben kann. Und deswegen ist es auch arbeitsrechtlich, insbesondere diskriminierungsrechtlich, mindestens relevant, möglicherweise sogar brisant.
Ja, dann kommen wir auf die Folgenseite. Was droht den Arbeitgebern bei Verstößen gegen das AGG? Wie sehen Entschädigungsansprüche üblicherweise aus?
Der Paragraph 15 AGG sagt es, es gibt die Entschädigung und Schadenersatz und der ist auch gedeckelt, interessanterweise maximal 3 Bruttomonatsgehälter, wenn bei einer benachteiligungsfreien Auswahl der Arbeitnehmer die Bewerberin die Stelle sowieso nicht bekommen hatte. Wenn man sich die Gerichtspraxis anschaut über die letzten Jahre und Jahrzehnte, wachsen da die Bäume aber bei weitem nicht in den Himmel. Da sind so Schadenersatz bzw. Entschädigungszahlungen ausgeurteilt worden zwischen 1,5 oder 3 Monatsgehältern. Also das ist bei weitem nicht so, wie man das zu Anfang ja mal befürchtet hatte beim AGG, amerikanische Verhältnisse und so weiter und so weiter. Was sicherlich eine Schwierigkeit ist, dass diese Fälle regelmäßig mit dem Reputationsschaden verbunden sind, weil sich das einfach schlecht macht, muss man ganz offen sagen, wenn so etwas auch in der Gerichtsöffentlichkeit bekannt wird. In nicht wenigen Fällen interessieren sich ja auch Medien dafür. Das ist also etwas, was man in diesem Sinne auch im Blick haben sollte.
Ja, vielleicht kann man das Ganze auch zur Compliance im Unternehmen machen. Sind denn interne Regelungen zur Ausgestaltung von Stellenausschreibungen sinnvoll? Also wie kann vielleicht organisatorisch ein diskriminierungsfreies Vorgehen der Fachabteilung gefördert werden?
Ich möchte da gerade sogar noch einen Schritt weiter gehen. Die Regelungen sind nicht nur sinnvoll, die sind essentiell. Das muss man als gut geführtes Unternehmen, als gut geführte Personalabteilung einfach haben. Die Erfahrung lehrt nämlich ja da auch, dass die AGG-Verstöße häufig dann passieren, wenn die Fachabteilungen die Anforderungsprofile selber formulieren. Nicht? Dass also jeder macht mal so, wie er meint oder wie er sich da auch berufen fühlt oder was er dann aus ChatGPT rausgezogen hat. Man muss aus meiner Sicht zwingend mit standardisierten Freigabeprozessen arbeiten. Da darf es keine Stellenanzeigen geben, die ohne Freigabe durch den Personalbereich, durch HR veröffentlicht wird. Manche Unternehmen, das finde ich auch richtig, gehen noch so weit und sagen, wir schulen auch unsere Führungskräfte regelmäßig dazu. Deswegen die klare Empfehlung, ja, solche Regelungen muss es geben. Das ist in dem Sinne nicht ein rechtliches Muss. Da gibt es kein Gesetz, das das sagt, aber das ist einfach ein pures Eigeninteresse des Unternehmens, um Schaden zu vermeiden, Schaden vom Unternehmen abzuwenden.
Ja, dann kommen wir vielleicht nochmal zum Überblick der Rechtsprechung. Welche Fälle in den vergangenen Jahren stechen denn da besonders heraus?
Ja, ich könnte das nochmal vielleicht wie folgt zusammenfassen. Wenn man sich die Fälle anschaut und sagt, okay, was hatten wir da als Besonderheiten, dann ist es ja so, dass man die konsequente Nutzung der geschlechtsneutralen Berufsbezeichnung, also MVD, das hat sich Gott sei Dank durchgesetzt. Es hat sich nämlich auch mit Hilfe der Rechtsprechung durchgesetzt, dass die persönlichen Eigenschaften, wenn die gefordert werden, die werden ja in vielen Bewerbungsunterlagen natürlich gefordert, dann müssen die objektive Anforderungen widerspiegeln, zum Beispiel sowas wie verhandlungssicheres Englisch statt Muttersprachler und eben diese altersbezogenen Begriffe wie jungen Berufsanfänger und so weiter, die sollten dann nach Möglichkeit unten rüber fallen. Und nochmal angeknüpft an das, was wir gerade schon gesagt hatten, Vorsicht mit KI, KI-generierte Texte, die darf man nicht ungeprüft einfach übernehmen und rausjagen, in Anführungszeichen, sondern gerade da, bei KI ja sowieso, aber gerade da ist es wichtig, dass der Mensch nochmal draufschaut und sich anschaut, ist das diskriminierungsfrei zustande gekommen, dann geben wir es erst raus.
Ja, und dann haben wir letztlich den Schlusspunkt ja schon gesetzt, es sei denn, Sie wollen noch ergänzen, welche Do's und Don'ts gibt es bei Formulierungen von Stellenausschreibungen?
Ja, ich denke, was ich wirklich nochmal betonen möchte, die Anzeigen, die muss man prüfen lassen, vorher durch HR, dann das Auswahlverfahren natürlich dokumentieren, das gesamte Auswahlverfahren dokumentieren, um damit auch sicher zu sein, wenn es zu einer Schwierigkeit kommt. Es kann ja auch mal zu einer Schwierigkeit kommen, Stichwort AGG-Hopper, wir hatten es angesprochen, dass das Unternehmen, die Abteilung sich gut verhalten hat, sich rechtmäßig verhalten hat, aber trotzdem es eine richtige Herausforderung gibt, dass man sich dann nicht zurücklehnen kann, aber doch zumindest mit der genötigen Gelassenheit in einen solchen Gerichtsprozess begeben kann.
Ja, und jetzt wirklich aber ganz zum Abschluss, vielleicht als Zusatzfrage, nochmal ein kleiner Blick in die Praxis. Ist das Bewerbungsfoto eigentlich tot?
Ich habe das Gefühl, dass das Bewerbungsfoto vielleicht noch nicht tot ist, aber es stirbt langsam und immer weiter. Die überwiegende Mehrzahl der Bewerbungen, die wir selber sehen als Kanzlei, aber auch, die ich so sehe in der Beratungspraxis, ist ohne Foto, wobei das Ganze dann wieder sich ein bisschen dadurch in Anführungszeichen selber überholt, dass ja viele, insbesondere junge Menschen, so in den sozialen Medien vertreten sind, dass man sich sofort natürlich, wenn man das gerne möchte, das ist aber wieder ein ganz anderes Thema, informieren kann, auch über das Äußere von Bewerberinnen und Bewerbern.
Oh ja, da haben wir, glaube ich, schon die ein oder andere Folge gemacht. Wir können vielleicht auch dazu nochmal eine Folge machen. Das war sehr spannend. Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lelay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem Whitepaper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.